Hey, ich bin so dankbar, hier zu sein. Es ist mir so eine große Ehre, weil euch hier zu sehen, ist einfach eine pure Freude für mich. Und dazu kommt noch, dass ich Freiberg total liebe. Und ich habe sogar einen Freund aus Freiberg, nämlich unser lieber Henrik, mit dem ich hierher gekommen bin. Wir arbeiten gemeinsam im Stoffwechsel und er ist gebürtiger Freiberger. Und schön, dass wir zusammen hierher kommen konnten. Wir lieben Gemeinschaft als Stoffwechsel und ich glaube, dass das, was Gott tun will, nie Einzelaktionen sind, sondern immer Dinge, die in Verbundenheit geschehen. Und ich freue mich, dass auch mehrere Generationen heute hier sind. Drei Generationen sind hier. Wow, das ist der Hammer. Wo ist sowas möglich, dass mehrere Generationen zusammenkommen wegen einer Sache? Das gibt's nur im Himmelreich. Das gibt's nirgendwo anders. Und das ist sowas Schönes. Und ich freue mich sehr. Und ich habe uns was mitgebracht. Ich habe einen lieben Freund, der bei mir ums Eck wohnt, seit ein paar Jahren. Und der ist ein brillanter Filmemacher. Der macht unter anderem für Red Bull macht er Filme und unter anderem auch für den Freistaat Sachsen. Die Imagefilme für So geht Sächsisch, für die Kampagne. Und ich liebe, was er für Filme macht. Und ich habe uns einen Film mitgebracht, der einer seiner letzten Filme ist, der entstanden ist zu einer Zeit, wo alles anders lief, als wir uns das geplant hatten. Er liebt es, in die Ferne zu reisen. Und wir hatten ja eine Zeit vor kurzem, wo wir alle zu Hause bleiben mussten oder nicht in die Ferne reisen konnten in der Corona-Zeit. Und dann hat er gedacht, okay, wenn ich nicht in die Ferne reisen kann, dann reise ich halt in der Nähe. Und dann hat er angefangen, ein Abenteuer zu machen mit seiner Familie und ist durch seine Heimat, also durch unsere Heimat gereist, durch Sachsen. Und da ist ein fantastischer Film entstanden mit der Botschaft, die wir gleich im Film sehen werden. Und viel Freude jetzt bei dem Film von Sebastian. Film ab. Ja, das Leben ist eine Reise. Und ich bin wieder erneut, ich habe den Film natürlich schon oft gesehen, wieder erneut berührt, in was für eine Schönheit wir leben dürfen in unserem Land und wie nah das Schöne ist und wie oft wir die Dinge, die Schönheit, wo ganz anders suchen. Und das hat für mich was mit dieser Herzreise zu tun, also mit der Reise meines Lebens, auf die Gott mich schickt und die vielleicht nicht immer so läuft, wie ich mir das vorstelle und vor allem, wenn Einschränkungen kommen, oder ich nicht dahin kann, wo ich mir das vorgestellt habe oder wo ich gerne sein würde wollen oder glaube, wo die Schönheit oder die Schätze sind, sondern ich glaube, dass das Gute viel näher ist, als wir das glauben. Und ich fand das so inspirierend auch fürs Gebet, in die Tiefe zu reisen und in die Nähe, anstatt zuerst in die Ferne, weil wir, wenn wir die Tiefe uns einladen lassen, viel weiter kommen, als wir uns das hier vorstellen können. Und davon will ich euch ein Stück erzählen, weil dass ich hier stehe, hat was mit Gebet zu tun. Ohne Gebet würde ich überhaupt nicht hier stehen oder nicht mehr hier stehen. Und ich will euch ein Stück mit reinnehmen in diese Reise und ich habe mich dazu einen meiner treuesten Reisebegleiter seit 11 Jahren, habe ich den, nämlich meinen Lieblingsrucksack, den habe ich euch mitgebracht. Auch mal sehen könnt. So sieht er aus. Und diesen Rucksack, ich bin ein Freund von dieser Taschenmarke, die nennt sich Freitag. Und mich fasziniert daran Folgendes, dass sich zwei Brüder meiner Generation, ich bin 69er Baujahr, die haben sich vor Jahren in Zürich Gedanken gemacht, wie man sicher und schick Dinge transportieren kann. Die sind Designstudenten gewesen. Und irgendwann kam es auf die Idee, weil bei ihnen die LKWs auf der Hartbrücke vorbeidonnerten, dass man doch aus diesen alten Planen, die sind doch so robust, die sind doch jahrelang auf der Landstraße, dass man doch aus denen eigentlich Taschen machen könnte. Aus diesen alten Planen, die man ja wegschmeißt. Gesagt, getan. Und aus dieser wilden Idee und der ersten Plane, die sie in ihrer Wanne geschrubbt haben und auf der Nähmaschine ihrer Mama angefangen, eine Tasche zu nähen und dazu Autogurte, ausgediente, als Tragegurte genommen haben und was man hier nicht mehr sieht, in den ersten Modellen ist das noch mit verbaut worden, nämlich, dass die von alten Fahrradschläuchen eingefasst wurden und mittlerweile auch eben alte Airbags verbaut. Ich habe auch eine Tasche, das Futter der Tasche, ein alter Airbag. So, da aus dieser Idee ist etwas geworden, was mittlerweile weltweit verbreitet ist, und die erste Tasche ist mittlerweile in der MoMA, also dem Museum of Modern Art in New York gelandet. Das aus einer wilden Idee. Und ich bin so ein Freund von diesen Taschen, seit vielen Jahren sammle ich die und habe einen Rucksack gesucht, dieses Modell, habe aber lange gesucht nach einem Rucksack, bis mir einer gefallen hat. Und als ich den gefunden habe in Zürich, habe ich gedacht, das ist meiner. Habe noch nie gewusst, was Gott mir dadurch sagen will, habe den gekauft und kurze Zeit später ist meine Ehe zerbrochen. Und da hat eine Reise begonnen, die ich mir nie hätte gewünscht oder nie rausgesucht hätte. Aber ein, das ist geblieben, nämlich die Zusage Gottes, dass er zu mir Jo sagt. Und ich habe festgestellt, your love never fails. Und es stimmt wirklich. You make beautiful things out of the dust. Er kann wunderbare Dinge erschaffen aus der Asche, aus dem Staub heraus. Your love is amazing. Oder was auch immer man dafür einsetzen kann. Aber für mich ist vor allem zuerst dieses Yo. Und das gilt noch heute für dich und für mich, dass er einen Zuspruch hat. Und zuerst dieses Ja, was wir immer wieder neu entdecken dürfen. Wenn du bitte mal die Präsentation anmachen könnt. Genau, ich nehme euch kurz ein Stück mit rein. Ich liebe Fotografie und habe einige meiner Lieblingsfotos mal mitgebracht, weil ich auf meiner Reise ganz viel fotografiere. Das hat angefangen mit dem Handy, weil ich dann kein Fotoapparat mehr hatte. Und ihr seht hier den Ort, wo alles angefangen hat, nämlich ich bin im Diakonissenhaus geboren, 69 im Januar. Und das ist ein Diakonissenhauszentrum und ist die Kirche. Dort hat alles begonnen. Und durch die Liebe meiner Eltern und meines himmlischen Papas bin ich zur Welt gekommen. Und da hat alles begonnen. Eben meine Eltern am Küchentisch bei sich zu Hause mit dem Kreuz, was da so stand und ich diesen Schnappschuss sozusagen gemacht habe oder dieses Gestellte. Oder spontane Fotos, so muss man sagen. Und das drückt eigentlich für mich das aus, wie alles begonnen hat. Die Liebe von Jesus, die ich durch meine Eltern empfangen habe, und ihr Gebet, das ist mein Erbgut, Gott ist gut. Das habe ich mitbekommen, das habe ich mir nie rausgesucht, das wurde in mein Leben gelegt. Und das Gebet meiner Eltern hat mich sozusagen auf meine Reise geschickt, dass ich überhaupt zur Welt kommen durfte. Ich bin ja, wie gesagt, wie man sich das errechnen kann, habe ich 20 Jahre in der DDR gelebt. Ich sage immer so schön, ich habe in meinem Leben in zwei verschiedenen Ländern gelebt, aber immer in derselben Stadt, in Dresden. Und wenn man, wie einige unter uns, die DDR erlebt hat und darin groß geworden ist, kann man wirklich sagen, wir leben heute in einem anderen Land, weil alles war früher anders und jetzt wertungsfrei. Und dass es dazu gekommen ist, dass wir uns heute hier treffen können und auch in dieser großen Verbundenheit mit der Evangelischen Allianz, auch die Allianzgebetswoche, hängt mit diesem Ort zusammen und mit Gebet. Weil das ist die Kreuzkirche in Dresden. Und ihr seht hier diese Steine des Anstoßes oder die Gedenksteine, wie sie heißen, und erinnern an den 13. Februar 1982. Da ist aus einem Friedensgebet, der Friedensdekade heraus, spontan eine Demonstrationszug entstanden, der natürlich nicht genehmigt war, mit Kerzen und Gebeten ist man zur Ruine der Frauenkirche gegangen. Das war 82 und das war der Beginn dieser Bewegung Schwerter zu Flugscharen. Damals Harald Brettschneider, Landesjugendpfarrer gewesen, und die junge Generation, die sich damit nicht zufrieden gegeben hat, die gebetet hat, die gesagt hat, wir wollen Veränderungen in unserem Land. Und von diesem Ort aus hat etwas begonnen, was wenige Jahre später, 1989, zu dem Wunder des Mauerfalls geführt hat. Und ich war 20 auf der Straße damals und Teil von vielen tausenden Dresdnern. Ich war nicht in der ersten Reihe, da hatte ich viel zu viel Angst, oder einer der Anführer, aber ich war mit Gebet im Herzen und Kerzen in der Hand und Sprüchen wie: Wir bleiben hier, Reformen wollen wir. So sind wir durch Dresden gezogen mit Tausenden von Dresdnern, die wussten, das wollen wir nicht weiter und wir wollen was Neues. Und es hat begonnen durch Gebet im Verborgenen in einer Kirche. Und es sind ganz viele Gebete und auch viele Orte dazu gekommen. Aber das ist mit einer dieser Orte, die Gott genutzt hat und wo eine Veränderung in unser Land gekommen ist, wo wir heute Gott sei Dank schon sagen, ja, wir sind ein wiedervereinigtes Deutschland. Und das geht zurück auf Gebete und das Wunder, wie Gott darauf geantwortet hat. Hier seht ihr noch ein Foto, was heimlich ein junger Mann damals heimlich aufgenommen hat. Und das ist heute so ein bisschen das zentrale Foto. Das ist der 8. Oktober 1989. Ich stand hinter der zweiten Polizeikette rechts, das sieht man dann nie. Da habe ich gestanden mit meiner Schwester. Und ich war dabei, wo was passiert ist, was noch nie zuvor passiert ist in der DDR. Nämlich, dass aus dieser Demonstration nicht die Demonstranten zugeführt wurden in die Untersuchungshaft, sondern wo die Demonstration friedlich auseinandergegangen ist, weil ein Dialog entstanden ist. Und man sich am nächsten Tag, am 9. Oktober, mit dem Bürgermeister und der Gruppe der 20 getroffen hat, um über die Anliegen der Bürger zu sprechen. Und dieses Signal ist nach Leipzig gegangen zur Montagsdemo am 9. Oktober. Und wir wissen, wie der Tag ausgegangen ist. Er sollte eigentlich mit Panzern und blutig beendet werden. Aber wir wissen, dass das ein großes Wunder war, dass es nicht dazu gekommen ist. Und Gott hat viele Puzzleteile dazu benutzt. Am 7. Oktober ja schon den blauen. Aber ich kann mich an diesen Moment erinnern und werde es nie vergessen, weil das war unglaublich für uns, dass wir plötzlich nach Hause gefahren sind und uns angeguckt haben und gesagt, wie krass ist denn das? Wir gehen jetzt alle nach Hause und irgendwie hat sich jetzt was bewegt und die haben uns plötzlich angehört und nie alle verhaftet. Der Ursprung war Gebet und der Mut, dass Leute aufgestanden sind. Das ist bei mir ums Eck, dieses Gebäude. Das ist ja der Sitz unseres Ministerpräsidenten, die Sächsische Staatskanzlei. Und ich habe ja davon gesprochen, dass vor 11 Jahren meine Ehe zerbrochen ist. Ich war 12 Jahre verheiratet. Und das hat wie nie irgendwas anderes zuvor mein Leben erschüttert. Und in diesem tiefen Schmerz, in dieser Einsamkeit bin ich viel rausgegangen, spazieren. Ich wohne ja in der Neustadt, in der äußeren Neustadt, wo auch Stoffwechsel angefangen hat. Dort bin ich auch geboren. Das ist also alles in diesem Stadtteil. Und nicht weit davon entfernt, sag mal in 7 Minuten, ist man zu Fuß im Rosengarten und an der Elbe unten. Und ich bin viel draußen unterwegs gewesen, bin viel laufen, viel spaziert und habe einfach meinen Schmerz und meine Klage herausgerufen und herausgeschrien zu Gott und habe geweint und habe einfach meinem Herzen Luft gemacht. Und aus diesem Gehen und Beten ist für mich was zur Normalität geworden, nämlich Gebet, wie heute Nachmittag, wo ich auch wieder im Rosengarten war, bevor ich hierher gefahren bin, haben wir mal so gebetet und Gott das alles hingelegt und ihm gedankt, auch in dieser untergehenden Sonne. Und dieses Gebet ist für mich zu einem Ritual geworden, was ich liebe. Und entstanden ist es im Schmerz, als ich da draußen allein spazieren war. Und ich weiß es, kann mich so gut erinnern, das war im Januar, also jetzt um diese Zeit vor 11 Jahren, bin ich unten lang gelaufen und habe auf meinem Ohr Lobpreis gehört, so ein Weihnachts-Worship-Album, und da hat Chris Tomlin gerade gesungen, Glory in the Highest. Und es hat mich tief berührt. Gottes Gegenwart hat mein Herz so tief getroffen, dieses Lied. Und ich laufe da unten im Schnee am Königsufer, direkt an der Elbe. Und dann laufe ich so und schaue dann plötzlich so noch hoch, nach rechts, hier hin. Und mit einem Mal sehe ich etwas, was ich vorher noch nicht wahrgenommen habe. Nämlich diesen goldenen Schriftzug, Königliches Ministerium des Innern. Und mit einem Mal trifft es mich und ich denke, krass, Jesus, du bist der König. Du bist der König meines Innern. Und das ist das königliche Ministerium mit dieser Königskrone. Und mit einem Mal war bei mir sofort klar, er ist der König. Und es hat mich tief getroffen und mich hat es auf die Knie gezogen. Ich habe schnell geschaut, dass niemand kommt, weil ich so ein bisschen gedacht habe, die denken, ich habe einen Treffer und ich knie vor dem Ministerpräsidenten nieder, was ich niemals machen würde, weil er ein Mensch ist. Ich ehre ihn und ich bete für ihn und ich segne unseren Ministerpräsidenten. Das braucht er. Aber ich gehe nie vor ihm auf die Knie. Es kam jedenfalls niemand und ich habe mich hingekniet in den Schnee am Königsufer mit einem Blick da hoch und habe unter Tränen und in Ergriffenheit von Gottes Gegenwart gebetet, Jesus, sei du der König meines Herzens und regiere du in mir. Es war wenig heroisch und wenig romantisch, auch wenn das eine romantische Stimmung war. Es war was ganz anderes, es war eine tiefe Ergriffenheit von Gottes Gegenwart. Und dann bin ich aufgestanden, weitergelaufen. Und heute stehe ich hier. Ich will damit sagen, Gott nimmt das Gebet deines Herzens ernst. Und es ist egal, wie du es formulierst, wie romantisch, wie unromantisch und wie hoffnungslos oder wie verzweifelt du bist. Gott sieht genau die Ehrlichkeit und die Aufrichtigkeit. Danke für euren Lobpreis und auch für die Einladung, so zu kommen und so zu sein, wie man ist. Alles andere ist volle Franz. Also Gott nimmt das ja alles ernst, aber Gott liebt am allermeisten, wenn wir so kommen, wie wir sind, weil wir müssen ihm eh nichts vormachen. Er schaut eh tiefer. Und mich hat das so berührt. Und das ist mit für mich mit einem Schlüsselmoment, es gab viele Schlüsselmomente, also mit für mich eines der Schlüsselmomente, an die ich mich bewusst erinnere, wo ich heute sage, na klar Gott, deswegen hast du mich aus dem Ganzen rausgeholt und mich in ein neues Land geführt. Ist mir heute klar, weil du das Gebet meines Herzens ernst genommen hast. Das hat sich für mich nicht so groß angefühlt, überhaupt nie. Aber im Rückblick sage ich, das war mit dem Schlüssel, weil Gott ehrt total unser Herz. Und er nimmt unsere Entscheidungen ernst, wirklich. Und ich habe so zurückgeguckt, gerade die letzten Tage so in meinem Leben, da dachte ich, die wichtigsten Sachen, die ich jetzt sehe, die durchgebrochen sind, in meinem Leben oder auch im Stoffwechsel, führe ich zurück auf Gebete, die ganz unspektakulär waren, die ganz schlicht waren, aber die jetzt, ganz viele davon, ich kann gar nicht so viel erzählen davon, aber ganz vieles davon, vor uns habe ich ein bisschen davon geschwärmt. Und das führe ich zurück auf ganz viele verborgene Gebete und Dinge, die ich ausgesprochen habe und die Gott irgendwie erhört hat. Und ich denke, krass. Ja, das ist dann draus geworden. Ich habe eines Tages auf dem Neumarkt den originalen Roller meiner Kindheit gesehen. Ich sage, Mutti, ich war mit meiner Mutter gerade unterwegs, guck doch mal, das ist doch genau der Roller, den ich hatte. Und das ist ein bisschen ein Markenzeichen meiner Kindheit. Ich bin immer mit dem Roller unterwegs gewesen. Und das, was Gott gemacht hat, er hat mir neuen Schwung gegeben. Ich darf heute als Rollerjunge weiter unterwegs sein. Und das war so ein ganz besonderer Moment, wo ich gedacht hatte, ja, da hat das Kind in mir geweckt. Ich hatte früher einen Spitznamen. Ich hieß mal Knaffi für fast 30 Jahre. Das war mein Spitzname. Gott hat nochmal den Namen in mir geweckt, den meine Eltern mir gegeben haben. Den Ralf. Das Original. Weil ich verstanden habe, dass ich nicht was Besonderes bin wegen meinen Klamotten. Ich habe früher schwarz-weiße Adidas angehabt. Also zwei verschiedene Schuhe. Das war so mein Markenzeichen. Und Hosenträger viele Jahre und einen Spitznamen, den niemand hatte. Und das habe ich geliebt und da habe ich mich so als was Besonderes gefühlt, weil das niemand sah so aus, niemand hatte den Namen, bis Gott mich mal irgendwann ganz liebevoll dran erinnert hat. Weißt du was? Du bist sowas von ein Unikat. Dich gibt es gar nicht noch einmal. Weißt du warum? Weil ich dich so gemacht habe und weil du der Ralf Knaude bist, der einmalig, und deswegen bist du so was Besonderes Einmaliges wegen mir. Und es hat mich so tief getroffen, dass ich gedacht habe, wow, ich möchte im Original leben als Ralf. Und habe meinen Namen wieder umarmt und bin dankbar, der Ralf sein zu dürfen, den Gott schon vor 69 gesehen hat und der mit dem Roller durchs Leben fahren darf. Und das ist übrigens auch so, diese Tasche, das ist auch so eine Erinnerung, die ist ja einmalig für die Welt, die gibt es ja nicht nochmal. Genau diese Tasche mit dieser Plane gibt es ja nochmal. Das liebe ich auch an diesen Taschen, dass es Unikate sind. Und das erinnert mich auch daran, dass Gott sagt, yo Ralf, du bist auch so eines von diesen Unikaten, die gibt es nicht nochmal. Also so viel dazu. Und ich bin nicht gegen Spitznamen, aber ich bin für Originale. Das ist, da wohne ich, das ist im Stoffwechsel. Ich wohne da seit über 20 Jahren. Das ist meine Küche. Also ich zeige euch ein bisschen was sehr Intimes von mir. Da habe ich vor uns auch gesessen und Kaffee getrunken, genau dort an dem Platz. Und das ist der Platz, an dem ich mit meiner Frau auch 12 Jahre an einem Küchentisch saß, in dem meine Ehe zerbrochen ist und in dem Gott mich ganz tief berührt hat und mir neu begegnet ist in seiner Liebe. Das ist alles an diesem Tisch passiert. Und die Geschichte will ich jetzt gar nicht erzählen. Auf jeden Fall ist mir Gott hier an diesem Ort begegnet, an diesem Tisch, und hat mir neu zugesprochen, dass er mit mir ist und dass er für mich ist und dass er mein Papa ist und dass ich das Kind bin, das ich am Tisch platzieren darf und er mir den Tisch eindeckt. Das hat Gott mir an diesem Küchentisch gezeigt. Und ich liebe es, nachmittags hier Kaffee zu trinken, aus der Rösterei von nebenan. Ich war vor uns wieder gerade, habe mir eine neue Packung Kaffee geholt beim Frederik Phoenix Kaffee. Und ich liebe den Kuchen von nebenan, von Frau Lehmann, von der Franzi, die bäckt den besten Kuchen mit den besten Kuchen im Stadtteil. Und ich liebe das zu zelebrieren und dazu eine Schallplatte aufzulegen, wie da hinten zum Beispiel gerade die Bach-Cello-Suiten in einer Recomposed-Version von Peter Gregson. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Das ist sozusagen ein altes Meisterwerk von Bach, in einer Neuinterpretation eines zeitgenössischen Künstlers, Peter Gregson, der sensationell, und das noch auf Vinyl, ich liebe es. Und das ist für mich so ein Ort, zum einen liebe ich es einfach, Und ich habe entdeckt, dass Gott zu mir redet dadurch. Es ist nicht bloß was, was ich liebe, und das andere ist so Gottes Reden. Ich habe festgestellt, dass das, weil das mein Herz berührt, für mich eine Erinnerung ist, dass Gott mich liebt, weil ich durch den Kaffee erinnert werde, wie gut Gott ist. Und da bete ich nicht den Kaffee an, sondern den, der die Kaffeebohne erschaffen hat. Das ist das eine. Also das ist so eine Kirsche, wo zwei solche Bohnen drin sind. Das hat Gott erschaffen. Und Menschen, die irgendwann auf die Idee gekommen sind, aus dieser Kaffeekirsche diese Bohnen rauszulösen und die zu rösten, zu mahlen, dass man sie trinken kann. Das hat Gott nie erschaffen. Aber er hat beides erschaffen. Die Voraussetzung durch die Pflanze und den Menschen, der die Kreativität hat, das zu bringen. Da denke ich mir, wow, du bist ein kreativer Gott und ich schmecke deine Güte, schmecket und sehet, auch im Kaffee und im Kuchen. Und ich höre ihn sogar in der wunderbaren Musik. So viel dazu. Früher hätte ich das nie in Verbindung gebracht mit Gebet und mit Gegenwart Gottes. Ich dachte, ja gut, das ist ein bisschen mein Spleen. Aber das, ich muss jetzt mal ernsthaft mit Gott und reden und mal nie zwischen Firlefanz und irgendwelche Sachen, die schmecken, die mir fetzen, gar nicht. Ich habe plötzlich festgestellt, dass Gott so mit mir redet, wie ich es verstehe. In der Sprache, die ich verstehe. Keine Ahnung, was Gott oder was für eine Sprache Gott mit dir spricht. Aber eins kann ich dir garantieren, er redet mit dir so, dass du es verstehst. Kann sein, dass ein Nachbar sagt, ich weiß gar nicht, was du meinst, dass sich das berührt, auf dem Felsen stehen oder spazieren gehen oder Musik hören oder was auch immer machen. Das kann ich überhaupt nicht verstehen, ich habe was ganz anderes. Na, ist okay, weil du ein Original bist. Aber ich habe festgestellt, Gott redet so mit mir, dass ich es verstehe. Und durch Schönheit, im Schmecken, im Riechen, im Sehen und im Hören, begegnet mir Gott so tief, dass mir die Worte fehlen. Und ich liebe Worte. Und ich saß da vor uns wieder, habe mir von ein anderes Album angehört, von Yo-Yo Ma, die Cello-Suiten, und habe mir nur einen Satz angehört, das hat mir schon gereicht. Ich war so berührt mit Kaffee und es war dunkel, habe hinten noch den Abendhimmel gehabt. Ich dachte, Gott, du bist so gut, ich danke dir und du schickst mich auf den Weg, ich darf nach Freiberg fahren. Was für eine Ehre, solche tollen Menschen zu treffen und ein Stück von meiner Herzreise zu teilen. Aus der Küche hat Gott mich dahin geschickt, wird man wahrscheinlich nie erraten können. Er hat in dieser Küche, was er von uns gesehen hat, mein Herz berührt für etwas, was ich mir nie selber rausgesucht hätte. Ich gesagt, ich bin da nicht bescheuert, was habe ich denn damit zu tun? Nämlich Korea. Und Gott hat zu mir gesprochen, mir was erklärt, warum wir als Deutsche und warum auch meine Reise nicht zufällig ist, sondern er mich gesegnet hat mit etwas, was ich weiterschenken kann. Und er hat mich dann geführt, wie ihr sehen könnt, ich war wirklich dort. Haha. Das Beweisstück steht hier. Was ihr hier seht, ist die Grenze nach Nordkorea. Das ist eine ehemalige Eisenbahnbrücke, die man vor über 70 Jahren abgebrochen hat oder im Krieg zerstört worden ist. Und seit über 70 Jahren ist diese Brücke demoliert. Man kann da von südkoreanischer Seite ein ganzes Stück drauf laufen auf dieser Schiene. Und dann ist das alles, dann ist der Grenzfluss, das ist etwa 2,5 Kilometer breites Grenzgebiet oder Niemandsland oder Militär- oder Friedenszone. Und dahinter die Berge, das ist Nordkorea. Und dort habe ich gestanden. Vor Jahren hat sie gesagt, was habe ich damit zu tun? Ich fahre dann nicht nach Korea, sorry. Und jetzt hat Gott mich dahin gelockt mit auch ein paar anderen Freunden aus Dresden. Ich sehe gerade hier Johanna, ihre Eltern waren auch mit da gewesen zu dieser Gebetsreise. Und wir haben da gebetet und ich war so ergriffen und gesagt, Gott, ich will das sehen, dass aus dieser Wunde in Korea ein Wunder geschieht. Weil du hast das schon einmal getan in Deutschland und ich bin Teil davon, ich durfte es erleben. Ich bin Zeuge davon, wie viele hier im Raum oder ihr, die ihr geboren wurdet danach, wo eure Eltern das erlebt haben. Wir sind Zeugen von etwas, was Gott getan hat. Selbst Horst Sindermann, eines der führenden Politiker der DDR, hat gesagt, wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Das war sein Fazit. Er hat es auf den Punkt gebracht. Was für eine Perspektive. Und deswegen bin ich dahin geflogen und es hat Gott mich aus der Küche nach Korea gelockt. So viel zu Gebet und zu der Kraft aus dem Verborgenen und den Wegen, die Gott öffnen kann, die du nie denkst. Und mein Herz schlägt nach wie vor dafür und ich bin übrigens überzeugt davon, wir werden das erleben, wir noch, alle werden erleben, dass das Wunder vor der ganzen Welt geschieht und alle sagen, unglaublich, weil das noch krasser als in Deutschland insofern, weil die seit über 70 Jahren getrennt sind und verfeindet sind und gegeneinander sind und die haben auch gar keinen Bock auf Einheit, die jetzige Generation, die wollen überhaupt nichts mit denen zu tun haben. Weil das ist so abgefahren, dieser Kontrast zwischen Süden und zwischen dem Norden, Wir können es uns überhaupt nicht vorstellen. Ich habe Zeugen, ich habe Nordkoreaner getroffen, die geflohen sind, die haben Zeugnis erzählt, wollen vor allem mit mir reden, weil ich aus der DDR komme. Dann muss ich denen erstmal klar machen, Leute, ihr könnt es nie vergleichen mit eurer Situation. Da ging es uns wirklich gut und wir haben keinen Hunger gehabt, wir wurden nie verfolgt. So, aber es hat mich so berührt, was diese Menschen durchmachen. Aber wir werden es erleben und die Welt wird sagen, wie kann das sein? Und ich weiß, wie das sein kann, weil Gott die Gebete ernst nimmt, die um den ganzen Globus für diese Nation zum Himmel gehen. Da stand ich vor uns, also bin jetzt nicht ich, aber ich stand hinter ihr. Ich habe es vor uns gesagt, es ist einer meiner Lieblingsorte, der Rosengarten. Dort habe ich schon 69 drin gelegen, nämlich im Kinderwagen. Wer das Lied von Bryan Adams kennt, Sommer 69, ich kann es euch verraten, hat es für mich geschrieben. Es war mein erster Sommer. Nein, also meine Mama war mit mir tatsächlich im Sommer 69 dort, hat sie mir jetzt vor ein paar Jahren mal gesagt, sag, was? Und da hat Gott mich hingeführt in diesen Ort, den verborgenen Ort. Und das ist für mich einer dieser Lieblingsplätze neben meiner Küche, wo ich viel bin, regelmäßig und bete und mich daran erinnere, dass er der Papa ist und ich sein Sohn bin. Und weil der Garten ist ja der Ursprungsort, in dem wir erschaffen worden sind. Aber es sind ein paar Sachen passiert und es war dann gut, dass wir nicht mehr in dem Garten geblieben sind, sondern dass wir da rausgekommen sind aus dem Garten. Aber Gott sehnt sich ja wieder danach, Gemeinschaft mit uns zu haben und in dieser Intimität zu sein, nämlich für eine Sache, dass unser Leben anfängt zu blühen. Und das, wenn es was gibt, was ich unter anderem in dem Garten lernen darf, ist, dass diese Jahreszeiten ihre Zeit brauchen. Und deswegen feiere ich jetzt schon die Rosen, die noch mal überhaupt nicht sehen kann, weil ich aber weiß, dass die doch schon kommen werden. So. Und das ist das, was oft nervt im Leben, nämlich die Prozesse, die wir gerne abkürzen wollen. Aber da wir Teil der Schöpfung sind, auch der Schöpfungsordnung, glaube ich, dass wir von der Natur was lernen können, dass Dinge in Prozessen passieren. Und egal wo, oder ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber wenn du denkst, ja, wenn du wüsstest, bei mir ist es nie bloß Winter, das ist überhaupt nichts mehr. Da ist nur Frost und alles ist tot. Dann kann ich dir eine Sache sagen, das habe ich im Garten gelernt, es ist überhaupt nie tot. Das lebt sowas von und in wenigen Wochen werden die Rosen da wieder rauskommen. Ich will dich ermutigen, auch zu diesem Prozess zu stehen und das Verborgene zu suchen. Und ich verspreche dir, du wirst Dinge finden, die kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, aber die wird Gott dir schenken. Und er ehrt genau das. Und das ist eine Bronzeplastik. Und diese Bronzeplastik heißt Genesung. Ich nenne sie liebevoll die Anbeterin. So habe ich sie getauft, weil ich kann da nie anders als in dieser Frau eine Anbeterin sehen, die da steht, fest auf dem Sockel und einfach ein was macht, ihre Augen schließt und ihn anbetet. Das steht da bei uns im Rosengarten. Ist das nicht krass? Cool, hä? So, und das Bild ist übrigens ein Schnappschuss. Ich habe da einfach fotografiert, mit einmal fliegt die Taube da rein und habe ich gedacht, danke Gott für diese Botschaft. Das passiert, wenn wir uns ihm hinhalten, wie wir sind, unplugged, nackt. Wenn wir kommen, wie wir sind, wir müssen uns nichts vorstellen und ihn einfach suchen, und wir müssen noch nicht mal was sagen, und uns ihm hinhalten, er wird, das ist eine Verheißung, sein Geist und seine Kraft wird auf uns fallen. Es wird unser Leben verändern. Aber es ist so schwer, in diese Haltung zu kommen. Aber Gott hat mich durch dieses Bild, was er mir geschenkt hat, daran erinnert. Dann landet seine Gegenwart. Und dann können wir genesen. Sie heißt Genesung. Dann können wir genesen in seiner Gegenwart. Und was dann passiert, nämlich, ist das Nächste. Das ist ein weiterer Lieblingsort, das nicht weit davon entfernt, nämlich der Bogenschütze. Dass Gott uns aus dem Stillstand freisetzt für einen Fortschritt. Nämlich einen Schritt zu tun, Dinge zu tun, aus dieser Verborgenheit heraus. Und die Pfeile abzuschießen auf das, was Gott uns gezeigt hat. Und jeder hat einen Auftrag, jeder hat was zu geben. Aber das fängt mit dem Stillstand an. Und dann sagt Gott, jetzt, go. Und wenn wir das vielleicht hilft dir das, auch für deinen Alltag. Es fällt uns ja manchmal schwer. Und mich hat Gott mal erinnert an der Ampel, dass dieser nervische Stopp eigentlich gar nicht mehr so schlecht ist. Weil wer kennt das nicht? Man hat was vor, man hat einen Plan im Alltag oder auch im Leben. Und plötzlich durchkreuzt er unsere Pläne und sagt Stopp. Nervt. Aber mittlerweile feiere ich das, weil mich das an etwas erinnert, dass Jesus den Lauf der Welt durchkreuzt hat und für uns rot gesehen hat. und für all das bezahlt hat, dass wir wieder gehen können. Vielleicht hilft es dir im Alltag, dich zu erinnern, dass dieser Stopp eine Einladung ist und eine Erinnerung an diesen Jesus. Und er hat den Lauf der Welt für immer verändert. Und wir wissen, mit diesem Jesus können wir auf neuen Wegen gehen, auf vorbereiteten Wegen. Aber es fällt uns so schwer, uns auf diesen Stopp einzulassen. Ich hab ein Bibelwort mit aus dem Kolosser 2, Vers 3. In Jesus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das ist für mich die Bibelstelle Schatzkammer. Der Schatz ist der Jesus, der Herzensfreund. Der, wie schon gesagt, immer mit mir geht und niemals von mir geht. Und das gilt, egal wo du gerade bist. Vor uns war das Thema Einsamkeit, wurde angesprochen. Ich kenne das mittlerweile, wie schmerzhaft Einsamkeit sein kann. Und in der tiefsten Einsamkeit an meinem Küchentisch, habe ich vor uns gesagt, ist er mir begegnet, hat mir das nochmal neu zugesprochen. Und auch heute, wenn ich mit Einsamkeit zu tun habe oder mich Einsamkeit einholen will oder einholt, erinnere ich mich daran und denke, danke Jesus, du bist ja mit mir. Du gehst nie von mir. Das ist der größte Schatz. Die Frage ist nur, wo ist er? Wo ist der Schatz? Ist er irgendwo da draußen, in der weiten Welt, oder ist er näher, als du glaubst? In Jesus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und ich zeige euch zum Abschluss ein Bild, was Gott mir geschenkt hat, nachdem er mein Herz geheilt hat. Und es war 2013, da saß ich in der Kirche, das erste Bild, was ihr vor uns gesehen habt, Diakonissenhaus-Kirche, dort, wo ich geboren bin. Dort saß ich und habe über mein Leben nachgedacht und hat Gott mir ein ganz einfaches Bild gegeben. Ihr seht es jetzt in der digitalisierten Version, aber ich habe es einfach nur aufgemalt in mein Buch, in mein Notizbuch mit Bleistift. Und so wie ihr das Bild jetzt sehen werdet, genau in dieser Reihenfolge habe ich es aufgemalt. Und das ist für mich ein Riesengeschenk und mir hilft das. Ich habe es mir vor uns wieder angeschaut, währenddem ich die Musik gehört habe und einen Kaffee und Kuchen genossen habe, habe auf das Bild geschaut und dachte, oh Jesus, es ist so einfach. Ich brauche diese Einfachheit. Es ist alles so kompliziert. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, wie einfach das eigentlich ist. Und ich will dir damit etwas zeigen von dem, was mit der Schatzkammer zu tun hat. Nämlich wir sind aus Liebe erschaffen, du und ich. Doch es ist ein Teil unseres Lebens, dass immer wieder Dinge in unserem Herzen zerbrechen oder wir Wunden in unserem Herzen tragen. Und die können ganz unterschiedlich aussehen. Die können aus der Kindheit kommen oder Freunde, was auch immer. Dass irgendwas in uns zerbricht. Bei mir war es damals meine Ehe. Und in diesen Schmerz hinein, wenn wir es wollen, mit dem einfachen Gebet, und das Gebet kann auch sein, dass ich schweige und mir Tränen fließen, weil mir die Worte fehlen, okay? Es geht nie um das richtige Gebet. Gott sieht unser Herz und darauf reagiert er. Und zwar mit einer Sache, das Einzige, was er kann, ist, dass er aus einer Wunde ein Wunder macht. Und es ist ein feiner Unterschied im Leben. Ob ich mit einer Wunde oder mit diesem Jesus, der es verbindet, laufe. Das ist übrigens mein Herz, wenn ihr das sehen könntet, so sieht mein Herz aus. Diese Narbe, diese geheilte Wunde trage ich in meinem Herzen, dieses Wunder. Das ist meine größte Trophäe, deswegen bin ich hier, deswegen fahre ich überall hin, wo Gott mich hinschickt, um davon zu erzählen, was möglich ist. Und er der Gute ist in der Geschichte. Nie ich, weil ich da heroisch gebetet habe, dort vor der Krone. Überhaupt nie. Er hat es aber ernst genommen. Das ist die größte Schatzkammer und dort wohnt mein Jesus. Und in ihm sind alle Schätze der Weisheit, alles ist verborgen in ihm und wir sind die Träger dieser Herrlichkeit in unserem Herzen. Und dazu will ich dich einladen, auf deine ganz eigene Art, mit Kaffee, ohne Kaffee, in der Natur, einem ganz verborgenen Ort oder in einer alten Kirche oder wo auch immer dein Herz berührt wird. Ich will dich einladen, nimm ernst, was dein Herz berührt und geh davon aus, dass Gott das mit einer Absicht tut, um dir zu zeigen, dass er dich liebt. Und fang an zu reden mit ihm, so wie es in deinem Herzen ist. Oder nimm vorgeformte Gebete. Früher habe ich darüber gelacht, dachte ich, als Pfingstler braucht doch keine vorgeformulierten Gebete. Das kann ich doch selber, ich bin doch im Geist unterwegs. Heute liebe ich das Vaterunser, ich kriege Gänsehaut. Also sprich, Gottes Geist berührt mich so tief, dass ich denke, wow, krass, Vaterunser. Wie abgefahren ist das? Da steckt alles drin, ist immerhin von Jesus. Also schlecht kann das Gebet auch nicht sein. Ich finde es Hammer. Früher hätte ich darüber gelacht. So, ich will dich ermutigen. Und wisst ihr, was dann passiert, wenn wir ihn einladen, er zur Mitte unseres Lebens wird, ist das, was jetzt noch kommt, nur noch eine Folge. Das ist Frucht. Jetzt. Frucht entsteht. Das, wonach wir uns sehen, entsteht, ist nur eine Folge. Gott beginnt einen neuen Weg mit dir. Das Leben fängt an zu blühen. Oder er als Quelle in uns fängt an überzulaufen. Und andere kriegen was davon ab und werden infiziert. Das ist die Perspektive. Und dazu will ich dich einladen, dich ermutigen. Das Gebet ist wie der Schlüssel zu diesem Schatz, zu diesem Jesus. Und zwar in der Form, wie Gott dich gemacht hat und wie du richtig bist, wie er dich gemacht hat. Und nie, du musst auch so werden wie die anderen. Ich kenne diesen ganzen Quatsch. Noch heute habe ich damit zu tun, mit Vergleichen und anders sein und so müsste man sein. Und immer wieder muss ich mich erinnern, nee Gott, du hast ein Original erschaffen, das heißt Ralf Knaude, neben den ganzen wunderbaren Schätzen hier, diesen Originalen, die ihr seid. Und jedes einmalig. Und dazu will ich dich ermutigen. Und ja, das ist eigentlich alles. Und wenn du wenn du sagst, wie geht denn das? Dann habe ich so ein kleines Lesezeichen hier. Wer will, kann dann nachher zu mir kommen und ihr kriegt so ein kleines Lesezeichen, um dieses Bild mitzunehmen, dass er daran erinnert wird. Und wer noch mehr wissen will, ich habe darüber ein Buch schreiben dürfen und so viel zu dem, was man sich nie vorstellen könnte, nämlich, dass aus dieser Skizze mal ein Buch entsteht, was vor einem Jahr etwa rausgekommen ist, was ich Herzwerk genannt habe. Und wenn du sagst, hey, ich habe Bock noch mehr von diesem Jesus und von dem zu entdecken, wozu er fähig ist in meinem Herzen und die Werke, die er für mich vorbereitet hat, zu entdecken und die dich nach deinem persönlichen Herzwerk sehnst. Ich darf in meinem Herzwerk hier laufen, das ist mein Element. Aber Gott hat was ganz Eigenes für dich vorbereitet. Und wenn du Bock hast, noch mehr davon zu entdecken, dein Herzwerk, dafür habe ich das Buch geschrieben, das ist denen gewidmet, die es lesen, dann kannst du das gerne kaufen, habe ich hier mit. Deswegen bin ich übrigens nie hier. Ich bin wegen der Botschaft hier, aber ich muss das machen, weil ich will gehorsam sein und euch die Möglichkeit nie verwehren, dass ihr das kaufen könnt, lesen könnt. Und das kann jeder, der es mag, dann gerne holen. Und ich würde gern das mit dem Gebet abschließen. Jesus, ich danke dir, dass du der größte Schatz bist, der vom Himmel zur Welt gekommen ist. Und danke, Jesus, dass du nie in der Krippe geblieben bist, sondern dass du bis zum Kreuz diesen Weg gegangen bist, ins Grab und auferstanden bist und zum Glück in den Himmel gefahren bist. Danke. Und danke für das größte Geschenk deines Geistes, der in uns lebt. Und ich will dich segnen mit dem, was dich gerade berührt, der du hier bist. Und das ist auch kein Zufall. Will ich dich segnen, dass das ganz Eigene, was Gott für dich vorbereitet hat, in deinem Herzen landet, dass es anfängt aufzublühen, Frucht zu tragen und du Dinge entdeckst, die du dir nie vorstellen kannst, die der Papa dir schenken will und bereits in dein Herz gelegt hat, aus dem einfachen und einzigen Grund, weil er dich liebt und dieses Jo für dein Leben hat. Amen.